Ich hoffe, dass wir nicht gestört sind. Ich habe noch Dienst und dass mein Handy nicht losgeht, sonst würden wir einfach ein Lied singen dazwischen. Ja, wir dürfen weiterfahren in Gottes Wort, im Kapitel von Lukas Evangelium 11. Wir sind ja schon lange hier, weil wir uns dem Thema über das Gebet widmen wollten und nicht einfach so schnell darüber hinweggehen können, über dieses eine der allerwichtigsten Themen überhaupt, die uns betreffen als Kinder Gottes, die in dieser Welt wandeln. Das Gebet muss eines der allerwichtigsten Themen sein in unserem Leben. Darum haben wir uns auch bisher Zeit genommen. Wir könnten noch viel, viel mehr darüber sagen. Aber ganz abgesehen von diesem einleitenden Thema in diesem Kapitel 11 ist dieses Kapitel doch ein ganz spezielles. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch schon vorgelesen hat oder präsent hat, aber es ist ein speziell tragisches Kapitel. Wir werden das noch sehen. Es ist eine große Tragik. Eine Zeitenwende, ein Wendepunkt wird hier beschrieben, der erschütternd ist. Wir werden noch darauf zurückkommen. Ich möchte nur noch kurz auf die letzte Anweisung zum Gebet zurückkommen, noch einmal erwähnen, die wir lesen dort ganz am Schluss von Vers 4. Erlöse uns von dem Bösen. Das sind fünf Worte. Und diese fünf Worte, die haben eine große Bedeutung. Erlöse uns von dem Bösen. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, man könnte es auch so verstehen oder übersetzen. Birg uns vor dem Bösen. Oder vielleicht könnten wir auch das übertragen als bewahre uns vor ewiger Schädigung durch das Böse. Das ist alles drin enthalten in diesen fünf Worten. Erlöse uns von dem Bösen. Und diese eine Bitte, diese letzte Bitte im Gebet, dass der Herr hier die Jünger lehrt, drückt eben eine Tatsache von großer Tragik aus. Nämlich die Tatsache, der Mensch, ja die ganze Menschheit ist durchdrungen vom Bösen. Das ist eine unfassbare Tragik. Die ganze Menschheit ist durchdrungen vom Bösen. Sogar die ganze Schöpfung, die so herrlich ist und die auch einmal vollkommen war. Wie sollte irgendetwas von Gott, was er schafft, nicht vollkommen sein? Die ganze Schöpfung ist durchdrungen vom Bösen. Und wir dürfen Kinder Gottes sein, aber wir leben in diesem Weltsystem der Bosheit. Wir leben mitten darin. Und manchmal erleben wir dieses Böse ganz direkt gegen uns selber gerichtet. Zum Glück dosiert Gott das, unser Herr. Oder wir werden durch, also mir ist es in letzter Zeit öfter so gegangen, durch die Geschichte deprimiert über die Tatsache der Bosheit in dieser Welt. Auch durch die Kirchengeschichte, ich meine nicht nur durch die Weltheitsgeschichte, auch durch die Kirchengeschichte deprimiert, wie das gegangen ist. Sollte man nicht deprimiert sein, wenn man eben zum Beispiel die Geschichte der Reformation studiert? und realisiert, was da, wie die Bosheit der Herzen, wie rasch, dass die alles überdeckt hat. Die Bosheit der Herzen. Denken wir an die großen Reformatoren, was sie gemacht haben. Das Licht, das Gott ihnen gegeben hat, was hätte es sein können, wenn sie sich wirklich Gott unterworfen hätten und ganz hingegeben hätten. Aber wie nach kürzester Zeit die Bosheit ihres Herzens wieder Oberhand hatte und sie ihre eigenen Freunde, die den Weg gehen wollten, umgebracht haben, weil sie ihre Stellung nicht verlieren wollten. Ist das nicht unbeschreiblich große Bosheit? Unbeschreiblich große Bosheit. Und was alles daraus geworden ist, und immer diese Vermischung, es hat immer einen Überrest gegeben von Echtheit, die wirklich den Weg gehen wollten, aber wie war alles immer vermischt mit dem Bösen? Und so sind fast unzählige Beispiele, die wir aufzählen konnten. Neuaufbrüche. Aber von Anfang an war dieses Prinzip der Bosheit drin. Von Anfang an. Ich meine, ich muss das ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt die Geschichte recht intensiv studiert habe von den Mennoniten, auch in Russland. Und diese so in kürzester Zeit völlig äußere Frömmigkeit, nur noch Fassade, kein wirklich inneres, echtes geistliches Leben. Und dann kommt es zu einer Erweckung dank Gottes Gnade. Aber anstatt sich wirklich an Gottes Wort alleine zu halten, macht man nur einen gewissen Schritt in dieser Erweckung. Und führt das genau gleiche System weiter, aus dem man entfliehen will. Und bildet ein Kirchensystem, um Kontrolle und Macht zu haben. Ist es nicht deprimierend, das Prinzip der Bosheit im menschlichen Herzen? Erlöse uns von dem Bösen. Und diese ganze Tatsache, und jetzt kommt der Gipfel der Tragik, soll uns bewusst machen, sogar wir als Wiedergeborene, als Kinder Gottes, haben ja eben noch diese alte Natur, dieses Böse an uns, diese Fleischesnatur. Und in unseren Herzen sitzt dieser Hang zur Sünde und zum Bösen. Selbst in den Erlösten des Herrn. Man muss aufpassen, je nach Lebenssituation, in der man ist, oder was Erlebnisse, die man hatte, dass man sich nicht völlig deprimieren lässt davon. Aber ich weiß, dass wir Hoffnung haben. Ich weiß, dass die Erlösung ein vollkommenes Werk war, Jesu Christi. Dass er uns ein vollkommenes Heil erworben hat. Ich weiß es. Und trotzdem stehen wir in diesem Spannungsfeld. Wir wollen dazu vielleicht einfach Kolosser 1 aufschlagen. Da leuchtet uns dann die Hoffnung auf, dieses Wissen, dass der Herr Jesus ein vollkommenes Erlösungswerk gemacht hat. Und gleichzeitig erahnen wir auch ein bisschen, die Größe dieses Erlösungswerkes. Wenn wir uns eben vorher konzentriert haben auf das Prinzip der Bosheit in dieser Welt, in der Christenheit, in meinem eigenen Herzen, wie groß seine Erlösung ist, sein Heil. Lesen wir ab Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das ist das Ergebnis des Heilswerkes Jesu Christi. Das ist unsere Stellung in Christus, die wir haben dürfen. Wir, die wir vorher uns selber beschrieben haben, was eigentlich Realität ist bei uns. Durch seinen Tod, heilig, tadellos, unverklagbar darzustellen. Aber dann kommt auch noch Vers 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Was heißt das? Nicht abbringen lasst von seinem Wort, vom Wort Gottes. Hier, allein hier ist diese Hoffnung des Evangeliums. Nicht abbringen lassen vom Glauben, von dieser Unterwerfungshaltung unter Gottes Wort, unter die Bibel. Das ist unsere Seite. Weil Gott weiß um das Prinzip der Bosheit in unserer Fleischesnatur. Und er hat vorgesorgt. Er hat die Möglichkeit gegeben, dass wir im Glauben und im Festhalten an seinem Wort erfüllt sein dürfen mit seiner eigenen Kraft, mit seinem Geist. Damit wir überhaupt das Leben eines Kindes Gottes leben können, in dieser Welt der Bosheit. Was für ein gewaltiges Geheimnis, was für gewaltige geistliche Tatsachen. Und doch, die Tatsache bleibt, auch wenn wir im Licht wandeln, wie Apostel Johannes das sagt, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist und uns immer wieder vom Blut Jesu Christi reinigen lassen dürfen. 1. Johannes 1,7. Das ist nicht einmal passiert und dann können wir drauf los weiterfahren. Wir müssen, wir dürfen in der Gemeinschaft bleiben mit ihm, im Licht wandern und dann wird das Blut Jesu Christi uns reinigen. Und versteht ihr, es braucht eine fortdauernde Reinigung. Durch sein Blut. Solange wir auf dieser Erde sind. Und da gibt es kein Reinigungsritual. Es gibt auch kein spezielles Beichtritual. Dass diese Tatsache der Bosheit in unserem Herzen jetzt schon ein für alle Mal ausradieren könnte. Es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Wie oft und wie vielfältig wurde dies schon versucht, dass es, zu lehren, dass es das gäbe. Eine Methode zu finden, dass im Herzen des Gläubigen alles Böse ausgeräumt und kein Hang zur Sünde mehr da wäre. Wie viele verschiedene solche falschen Heiligungslehren sind aufgetaucht. Auch wieder aus einem schlussendlich bösen Herzen. Ich will nicht akzeptieren, dass es so sein soll. Ich akzeptiere das nicht. Ich kann mich doch heilig und rein kriegen. Es ist ein direkter Angriff gegen die Schrift, gegen Gottes Ohr, gegen das, was er eingerichtet hat. Gegen sein, warum hat er es so eingerichtet? Um uns dauernd zu demütigen, um uns in der Demut zu halten, damit wir uns nicht überheben. Und das ist die allergrößte Gefahr bei allen von uns. Wir haben verschiedene Tendenzen, verschiedene Dinge, die uns zur Sünde verführen können. Aber wir haben eines gemeinsam als Menschen. Immer, immer ist der Stolz zuerst da. Dieses Überheben, sich überheben. Etwas im Griff haben. Und dadurch besser sein als andere. Auch das ein schreckliches Prinzip in uns. Wenn wir aber im Licht wandern, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Verstehen wir? Auch nur dann. So, nur so kann Gemeinde funktionieren. Nur so sind wir wirklich diese Gemeinschaft, die der keine Grenzen gesetzt ist, die durch die Kraft Gottes Berge versetzt, auch wenn Philadelphia klein war. Aber Gott hat eine offene Tür gegeben. Und die Gemeinde hatte Gemeinschaft miteinander, weil sie im Lichte Jesu wandelten und weil sie gereinigt wurden durch das Blut Jesu Christi fortdauernd. Und trotz ihrer Kleinheit haben sie Großes bewirkt. Großes bewirkt. Und wenn das schon für die Gläubigen gilt, dass wir noch so schwer zu tragen haben an diesem Prinzip der Bosheit in uns, wie viel mehr gilt es für ungläubige Menschen, dass sie vom Bösen durchdrungen sind. Und genau das, darum sage ich das auch so ausführlich, genau das wird uns der Rest von Kapitel 11 vor Augen führen. Diese Tragik. Und ganz grundsätzlich hilft uns auch diese geistliche Wahrheit, zum Beispiel einen Vers etwas besser zu verstehen, der sehr schwierig zu verstehen ist, sein kann. Wollen wir noch aufschlagen in 1. Petrus 4, Vers 18. Petrus 4, Vers 18, ich lese schon ab Vers 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte, damit sind wir gemeint, wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Wie können wir den Vers verstehen? Indem wir das im Hinterkopf haben, was wir zuerst gesagt haben. Wie tief verankert die Bosheit ist in diesem ganzen Weltsystem. Und die traurige Tatsache, dass selbst bei uns Kindern Gottes noch diese alte Natur, dieses Herzen, aus dem all das Böse kommt, noch vorhanden ist. Und ich denke nicht, dass es heißt, nein, ich bin mir ganz sicher, dass es nicht heißt, dass das der Herr Jesus, seine Erlösung, sein gewaltiges Erlösungswerk, gerade so knapp gut genug war, damit wir so knapp gerettet werden. Das ist mit Sicherheit nicht gemeint. Er hat eine vollkommene, genügende, absolut umfassende Errettung erworben für uns. Nein, die Not und die Mühe, es heißt wörtlich dies, und wenn der Gerechte mit Not, das griechische Wort molis, das heißt kaum oder eben mit Mühe gerettet wird. Das heißt übrigens auch nicht, wie es einige Ausleger zu drehen versuchen, mit Leiden gerettet wird. Also die Tatsache, dass wir durch Leiden ins Himmelreich eingehen werden. Dieser Gedanke ist überhaupt nicht hier drin. Sondern es steht, kaum oder mit Mühe gerettet wird. Die Not und die Mühe beim Gerettetwerden liegt darin, dass wir trotz der Errettung für eine gewisse Zeit auf dieser Erde und in unserem Leib mit seiner Fleischesnatur verbleiben. Das ist meiner Ansicht nach der Gedanke hier in diesem Vers. Gott hat uns errettend mitten in diesem System der Bosheit. Und dann hat er uns nicht entrückt sogleich zu sich. Dann würde dieser Vers nicht stehen. Er wollte, dass wir als gerettete Kinder Gottes mit einer neuen Natur in uns, die alles von ihm kommt, die ganze Kraft, der Geist ist sein Geist. Aber es ist ein ganz neues Leben in diesem gleichen Gefäß des Leibes dieses Menschen. Sogar noch mit seinem alten Herzen und Fleischesnatur. Dass wir in dieser Situation uns bewähren, unser Glaube sich bewährt. Aber das bedeutet nichts anderes als Mühe und Not. Oder würde jemand hier unter uns etwas anderes bezeugen? Dass er, seit er gerettet ist, alles easy geht. In Tat und Wahrheit hat erst dann diese Mühe und diese Not angefangen. Und jetzt kommen so intelligente Menschen und wollen irgendeinen Trick machen. Irgendeinen Trick machen. Wie sie all diese Mühe und Not umgehen können. Und ein für alle Mal gereinigt sein können. Befreit von einer gewissen Sünde für alle Ewigkeit, hier und jetzt schon auf dieser Erde. Nicht mehr anfällig darauf. Das ist eine Irrlehre. Das ist falsch. Das ist nicht Gottes Weg. Ist nicht möglich. Und darum ist unser Bleiben im Herrn derart wichtig. Darum ist unsere Gemeinschaft behalten mit ihm in der Gemeinde und durch unser Beten zu ihm so wichtig. Es gibt keinen anderen Weg. Wir beginnen jeden Tag ein Stück weit von neuem damit, mit dieser Mühe und Not, die hier beschrieben ist. Jeden Tag von neuem. Mit der Tatsache, dass er uns sagt, bleibe in mir. Und am nächsten Tage wieder, bleibet in mir. Bleibet. Aber Herr, es ist doch genug. Jetzt hilft doch, dass wir uns nicht mehr so bemühen müssen um die Gemeinschaft, um das Bleiben, um das Gebet, um die Treue zur Gemeinde. Jeden Tag aufs Neue, bis zu unserem letzten Atemzug. Und dann wird sich die Erlösung und die Errettung wahrhaftig erfüllt haben. Dann wird sie Realität geworden sein. Aber vorher haben wir noch genau diesen Weg zu gehen, der hier beschrieben ist. Der Gerechte wird mit Mühe gerettet. Der Herr Jesus illustriert nun, wenn wir wieder zurück ins Kapitel 11 von Lukas Evangelium gehen. Es ist ihm ein Anliegen, uns noch wissen zu lassen, was denn Gott für eine Haltung hat, wenn wir im Gebet zu ihm kommen. Wie handelt er denn? Was sind denn seine Gedanken, wenn er uns sieht hier auf der Erde, wie wir kommen und im Namen Jesu unsere Bitten ihm hin vorlegen? Es ist dem Herrn ein Anliegen, dass wir das sehr gut verstehen. Was ist denn die Haltung des himmlischen Vaters uns gegenüber, wenn wir zu ihm rufen, zu ihm flehen, zu ihm beten? Sehr eindrückliche zwei Beispiele, die dazu jetzt folgen. Vers 5 bis 8. Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, wo ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen: Mache mir keine Mühe. Die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Bezeichnende Geschichte, nicht wahr? Da ist ein Mann, der ist in einer verzweifelten Lage. Er ist wirklich verzweifelt. Es kommt unerwarteter Besuch zu völlig unpassender und unerwarteter Zeit. Und es ist sein Freund. Und es ist absolut normal und üblich und zu erwarten, dass er Herberge bekommt. Es wäre ein großes Vergehen, wenn er das nicht bekommen hätte. Herberge bekommt. Und damit auch etwas Nahrung vorgesetzt bekommt. Und so geht dieser verzweifelte Mann, weiß nichts anderes, was soll er sonst tun? Er hat wirklich im Moment nichts, was er vorsetzen könnte. Und auch wenn es schon Mitternacht ist, und geht zu seinem anderen Freund und klopft an. Er klopft und sagt: Freund, bitte, leihe mir. Aber dieser Freund, der liebt die Bequemlichkeit und der Aufwand ist ihm schlicht zu groß. Der Aufwand ist ihm zu groß, um seinem Freund zu helfen. Obschon dieser Mann, dieser Bittende eben sein Freund ist. Merken wir wieder etwas von dieser Tragik des bösen Herzens im Menschen? Ist das nicht eine Tragik? Ja, wir haben bei Jakobus ja gelesen, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Aber dieser Freund lässt nicht locker und er bittet ihn weiter: Bitte, hilf mir, es ist für meinen Freund, der gekommen ist. Und nun aufgrund von Unverschämtheit, des beharrlich bittenden Mannes lässt er sich dann doch dazu bewegen und steht auf. Was will uns der Herr Jesus jetzt hier zeigen? Verschiedene Ebenen gleichzeitig. Einmal sicher wiederum diese große Tragik des menschlichen Herzens, diese Bosheit im menschlichen Herzen. Ganz nebenbei kommt das zum Ausdruck. Das ist wirklich tragisch, so etwas. Aber es geht ihm eben um den anderen Punkt, uns zu zeigen, wie denn unser himmlischer Vater ist. Um so richtig deutlich zu machen, dass unser Vater, zu dem wir kommen mit unseren Bitten und Flehen, völlig anders ist, total anders ist als dieser bequeme Mensch hier, der sich schlussendlich auch bewegen ließ und die Bitte erfüllt hat, aber nur auf unverschämtes Bitten hin. Der Herr Jesus will uns damit sagen, euer himmlischer Vater ist total anders. Wenn schon dieser verdorbene Mensch sich schlussendlich doch erbitten ließ und aufgestanden ist, was meint ihr eigentlich, wie euer himmlischer Vater handeln wird, wenn ihr zu ihm kommt und ihn bittet? Er ist ganz anders. Ihn kann man jederzeit stören. Jederzeit stören. Und wenn wir es tun, dann gibt er knapp oder verbissen. Nein, gerne. Dann gibt er gerne. Und zur größten Unzeit freut er sich, wenn wir kommen und bitten. Und er gibt nicht irgendetwas. Er gibt oft auch nicht das, was wir bitten, sondern was? Etwas Besseres. Etwas Besseres. In der Tat gibt er uns immer das Beste. Das Beste. Nicht aus unserer Sicht, aber aus seiner Sicht. Und es ist die einzige, die zählt. Und er gibt es immer zur genau richtigen Zeit. Zur genau richtigen Zeit. Das will uns der Herr Jesus hier vor Augen malen mit diesem Gleichnis. Was für ein himmlischer Vater. Was für einen Freund, wenn wir das menschlich formulieren wollen, zu dem wir gehen dürfen. Wir müssen einfach, auch die Zeit ist schon wieder, sie eilt und eilt, aber wir müssen trotzdem einfach diese Parallele noch lesen, weil es ist nicht zufällig, dass im Lukas-Evangelium oft solche tiefen Belehrungen gleich zweimal kommen, mit die genau gleiche Aussage, mit noch einmal genau gleich oder mit einem anderen Beispiel formuliert. Und das finden wir hier ja so eindrücklich in Lukas 18. Genau die gleiche Lehre. Zu einem ganz anderen Zeitpunkt, in ganz anderen Umständen noch einmal formuliert. Das ist nicht Zufall. Lukas 18, ich lese Verse 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Vom Griechischen her heißt es eigentlich, nicht mutlos zu werden, nicht zu ermatten in diesem Beten oder ohnmächtig zu werden, wortwörtlich. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt. Witwe, niemand sorgt für sie, rechtlos, verachtet, alleine. Das ist hier gemeint mit dem Ausdruck Witwe. Die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich von keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Der arme Richter. Und der Herr sprach: Hört, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Eigentlich heißt es, sich Zeit lässt mit ihnen, sich in Geduld übt zur Antwort. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Merken wir, wie völlig identisch die Aussage dieses Gleichnisses ist zu dem, was wir gerade vorher gelesen haben. Dieser Mann, dieser ungerechte Richter, es nervt ihn, diese Witwe, die mit einem berechtigten Anliegen, die niemand sonst hat, der für sie sorgen würde, immer wieder zu ihm kommt. Es nervt ihn und er sagt, für mich gibt es keinen Gott. Fürchte Gott nicht, wer soll das schon sein? Keinen Menschen. Und er sagt damit nicht, dass ich mir ein Gewissen machen würde. So ein cooler Typ war er. Nicht, dass ich mich, wenn diese Frau da, dein Nichts eigentlich, dass ich mich kein Gewissen machen würde. Aber sie nervt mich einfach. Und so ein böser, ungerechter Mann kann diese Frau Gutes tun, kann ihr Recht verschaffen. So ein böser Mann kann das tun. Dann kommt dieses Gott aber, oder vorher haben wir gelesen, unser himmlischer Vater. Dieser Gott aber ist unser himmlischer Vater. Wie handelt er, wenn wir zu ihm kommen? Und wisst ihr, dass diese Witwe, das ist ein Bild für uns alle, für unseren Zustand, in dieser Welt mit ihrem Bosheitsprinzip. Als Kinder Gottes sind wir die Witwen hier, die keinerlei Rechte haben in diesem System der Bosheit, in einem System, das sie überhaupt nicht schützt, das nichts für sie tut, so war es damals. Das sind wir als Gottes Kinder, diese Witwe, in dem System, in dem wir leben. Aber unser Vater im Himmel ist unser Fürsprecher, ist unser Vater. Der Herr Jesus ist unser Fürsprecher. Wir gehen wieder zurück zu Lukas 11, Verse 9 und 10 haben wir das letzte Mal schon angeschaut. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Verstehen wir, wie intensiv der Herr das meint? Wie ernst er es meint? Bittet, so wird euch gegeben. Auch die Steigerung haben wir das letzte Mal gesehen. Vom Bitten zum Suchen des Willen Gottes. Zum Anklopfen bei ihm. Als Ausdruck der intensiven Suche von Gottes Antwort, von Gottes Willen für unser Leben, für unsere konkrete Situation. Anklopfen. lese weiter, Vers 11 bis 13. Das zweite Gleichnis jetzt dazu, zum Illustrieren, die Haltung Gottes, wenn wir zu ihm kommen, um ihm zu bitten. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Was für eine starke Lehre wieder in diesem Abschnitt. Aber es geht wieder um das Gleiche. Auch hier verschiedene Ebenen, die der Herr anspricht. Ich möchte die erste wieder, die negative, erwähnen. Dieses Gleichnis offenbart unsere Herzen. Es legt sie frei. Es offenbart diese schreckliche, tief sitzende Skepsis, selbst von uns Gläubigen gegenüber Gott, dem Vater. Und das ist schrecklich, schrecklich. Was wir uns erlauben, für einen Zweifel zu haben gegen unseren himmlischen Gott, himmlischen Vater. Wäre das Wesen eines normalen, eines unserer Kinder? Wäre das Wesen eines geliebten Kindes gegen uns Eltern? Ich rede von einer normalen, in Anführungszeichen, Familiensituation. Dass ein Kind eine solche Skepsis hätte. Kleines Kind bittet um etwas zu essen und es bekommt Gift, das ihn umbringt. Hat ein kleines Kind eine solche Skepsis in ihrem Herzen, in seinem Herzen gegen seine Eltern? Weit daneben. Weit daneben. Und diese Eltern sind böse. Ihr Herz haben wir vorher beschrieben, was darin wohnt. Ihre falsche Natur. Und nie und nimmer würde es einem normalen Elternteil in den Sinn kommen, das Kind, das einfach um etwas bittet, zu vergiften deswegen. Aber der Herr offenbart unsere Herzen als Kinder Gottes. Die Tatsache, dass wir gewisse Dinge gar nicht bei ihm bitten, weil wir genau solche Gedanken haben, ist das nicht schrecklich? Ich bin erschüttert, also ich rede auch von mir selber. Erschüttert. Das ist die eine Richtung, was der Herr hier offenlegen will mit diesem Gleichnis. Und die zweite ist wieder das, was wir schon wissen. Wie anders ist unser himmlischer Vater? Wie anders ist er? Wir bösen Menschen können unseren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr der Vater im Himmel wird er denen geben, die ihn bitten. Im Matthäus-Evangelium in der Parallelstelle steht einfach, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Und ich bin so froh um die Parallele hier im Lukas-Evangelium. Die Bibel definiert uns jetzt, was denn das ist, aus Gottes Sicht, Gutes. Und wenn wir darüber nachstudieren, merken wir, wie recht sie hat, die Bibel. Wie recht sie hat, das so zu definieren. Dass der Vater im Himmel uns Gutes gibt. Und hier steht, Heiligen Geist geben. Wir müssen aufpassen, es steht nicht den Heiligen Geist geben. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Es ist ohne den bestimmten Artikel und im griechischen Sprachgebrauch bedeutet das, dass es sich nicht, ganz grundsätzlich nicht um die Person des Heiligen Geistes handelt, sondern um dessen Wirken und um dessen Kraft in unserem Leben. Darum steht, er wird uns Heiligen Geist geben, wenn wir ihn bitten. Und genau das gibt Gott am liebsten seinen Kindern. Sehr verständlich. Sehr verständlich. Weil er weiß, wie chancenlos wir sind, das Leben als Jünger Jesu zu leben, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Null Chance. Wir müssen beginnen, uns Krücken zu machen, Gesetze zu machen, strengste Gesetze lassen und uns ganz streng daran zu halten, damit wir vielleicht doch aus eigener Kraft Gott gefallen können. Und er weiß, dass es ein Lügengebäude ist, solche Systeme. Und darum gibt er uns am allerliebsten, wenn wir ihn bitten, seinen Geist. Das Wirken, die Kraft seines Geistes. In Sprüche 1, 23, ein herrlicher Vers, könnt ihr ihn zu Hause gerne nachlesen, steht, dass er uns seinen Geist hervorsprudeln lässt. Hervorsprudeln lässt. Der Geist Gottes, die Kraft Gottes, damit wir in diesem Weltsystem leben können. Damit wir von ihm nicht wie Witwen behandelt werden, alleingelassen, ohne dass ihre Rechte erfüllt werden. Er gibt uns alles und er gibt es im Überfluss, wie wir uns nicht vorstellen können, wenn wir ihn bitten. Er gibt uns Heiligen Geist, die Kraft, das Wirken des Geistes. Es ist so wichtig, dass wir realisieren, als Wiedergeborene müssen wir nicht bitten, dass uns der Herr seinen Geist gibt. Weil der Geist Gottes wohnt in uns. Wir haben den Geist, sonst sind wir nicht wirklich wiedergeboren. Viele Stellen, die das belegen, wollte sie vorlesen, aber die Zeit reicht unmöglich. Römer 8, 9 bis 11, Vers 14 und 15 in Römer 8. 2. Timotheus 1, 7, Epheser 1, 13, wo steht, dass wir, als wir gläubig wurden, versiegelt wurden durch den Heiligen Geist. In Johannes 14, 15, dass der Vater kommt und der Sohn, der Heilige Geist, und in uns Wohnung nimmt. 1. Korinther 6, 11, durch das Wirken des Geistes wurden wir verändert, weil er in uns Wohnung nimmt. 2. Korinther 1, 22, wieder das von der Versiegelung, Kapitel 5, 5, noch eine solche Aussage. Nein, wir müssen als Kinder Gottes nicht bitten, Herr, gib mir deinen Geist. Er hat ihn gegeben. Aber wir dürfen bitten um das Wirken, um die Kraft des Geistes in uns, um viel Raum für den Heiligen Geist in uns. Um das geht es, dass wir voll Geistes werden. Epheser 5, 18. Dass wir voll Geistes werden und wissen genau, ganz genau, dass da wir auch wir selber eine wichtige Seite haben. Weil wie der Heilige Geist sich nie Raum nimmt, einfach so, wie das die Dämonen machen. Genau das werden wir, dem werden wir begegnen in diesem Kapitel, wie sich die Dämonen wieder Raum rauben. Nicht so der Geist Gottes. Wir müssen ihm den Raum geben. Und wenn wir es tun, dann kommt er und nimmt den Raum und gibt uns sein Wirken und seine Kraft, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen können, dass wir auf Höhen tanzen und über allem schweben. Nein, dass wir in der Tiefe wandeln mit dem Kreuz auf uns. Dass wir geduldig sind im Ertragen von Bosheiten und so weiter. Das ist die Kraft, die er uns gibt, der Heilige Geist. Welch eine Gnade unseres Herrn. Die Kraft des Geistes ist überwältigend, überwältigend. Keine Kraft des Bösen, ob sie nun von außen kommt oder von in uns selber, ist stärker als die Kraft des Heiligen Geistes. Johannes 8, 36 sagt uns, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wirklich frei. Warum? Weil der Heilige Geist in seiner ganzen Gotteskraft in uns wohnt. Darum konnte der Herr das sagen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und es ist so eine wichtige geistliche Tatsache hier auch, dass unser Lebenshaus nicht einfach gereinigt und geschmückt ist. Wir werden mehr darüber hören im Rest des Kapitels. Nicht einfach gereinigt und geschmückt. Es muss bewohnt werden. Sonst kann es ganz schief herauskommen. Werden wir sehen. Es muss bewohnt werden. Und es kann in dieser Situation ein gereinigtes Lebenhaus eines Menschen, der zur Wiedergeburt gekommen ist, zur Bekehrung und Wiedergeburt, das gereinigt wurde, sein Haus wurde geschmückt durch das Blut Jesu Christi. Es kann nur etwas gemeint sein, das jetzt diesen Raum ausfüllen muss. Es muss der Geist Gottes sein, der Heilige Geist. Ja, wir wollen, die Zeit ist schon wieder fast um. Ich möchte nur noch kurz einen Ausblick geben. Nach dieser intensiven Belehrung, die vorwiegend an die Jünger ja gerichtet war jetzt, all das, was der Herr gelehrt hat über das Gebet und auch darüber, wie Gott auf unsere Gebete reagiert, das war ja in erster Linie an die Jünger gerichtet, lesen wir am Anfang des Kapitels. Aber jetzt wendet sich der Herr wieder der Volksmenge zu, im restlichen Kapitel. Und hier kommen wir eben zu diesem tragischen Wendepunkt im Wirken des Herrn auf dieser Erde. Im Matthäusevangelium entspricht das dem Kapitel 12. Diese Zeitenwende, die da eintritt. Das ist nämlich ein Zeitpunkt, von dem an die Ablehnung des Messias im Volk Israel überwiegt. Überwiegt. Die Ablehnung überwiegt. Und wir werden sehen, der wesentliche Unterschied, wie da reagiert wird auf sein Wirken, diese Reaktion der Menschen auf dieses gewaltige Heilungswunder, das er jetzt sofort trieb, Vers 14, und er trieb einen Dämon aus, und der war stumm, und es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme. Ein gewaltiges Heilungswunder. Aber die Reaktion der Menschen war plötzlich anders. Der Herr hat einen schwerst geplagten Menschen befreit und geheilt und sie reagieren mit Skepsis, mit Kritik bis hin zu offener Bosheit. Ein gewaltiger Wendepunkt hat stattgefunden. Und das ganze restliche Kapitel zeigt dann, wie der Herr mit Klarheit und Wahrheit darauf reagiert, aber auch mit geduldigem Ertragen dieser Bosheiten. Und dass genau dieses Heilungswunder der Dämonenaustreibung auch eine Prüfung der Volksmenge war, wo offenbar werden sollte, was wirklich in ihren Herzen war. Und wie ist das passiert? Wie ist das wirklich geschehen? Wie wurde offenbar, was wirklich in den Herzen der meisten war? Und damit, das wollen wir noch mitnehmen, dass auch der Herr uns immer wieder testet. Das muss uns bewusst sein. Der Herr testet unsere Herzen immer wieder. Mit Schwierigkeiten. Warum? Damit offenbar werden soll, was in unseren Herzen ist. Offenbar meine ich jetzt in erster Linie für uns selber. Dass uns bewusst werden soll, was wirklich in unserem Herzen ist. Wir werden vielleicht nächstes Mal die Stelle dazu lesen, 5. Mose 8, 2, wo der Herr beschreibt, dass er genau das mit dem Volk Israel gemacht hat. Ihnen all diese Schwierigkeiten und Hindernisse gesetzt, begegnen ließ in der Wüste, um offenbar zu machen, was in ihrem Herzen war. Er handelt genau gleich mit uns, seinen Kindern. Mit einem Ziel, uns fester zu machen im Glauben, näher zu sich zu führen, uns mehr und mehr diese Heiligung zukommen zu lassen, dieses Wachsen in der Heiligung zu ihm. Er weiß warum, dass wir uns von ihm verändern lassen wollen. Versteht ihr, wir müssen verzweifelt auf unserem Angesicht die Veränderung des Herrn suchen. Wenn wir es zulassen, dass er unser Herz offenbaren kann. Dass er uns zeigen kann, was noch drin ist in uns. Dass das uns auf das Angesicht wirft. Herr, ich will nichts anderes, als mich von dir verändern lassen. Er macht es nicht automatisch. Er macht es nicht gegen unseren Willen, nie und nimmer. Verändert Gott auch seine eigenen Kinder gegen ihren Willen. Wir müssen wollen, Herr, bitte verändere mich. Was noch in meinem Herzen wohnt, es ist schrecklich. Verändere mich. Hilf, dass sich mein Glaube bewähren kann. Dass er sich bewährt. Und wie bewährt sich denn Glaube? Durch Feuer. Durch Feuer. Sagen wir Ja dazu. Haben wir ein Ja dazu, dass wir nicht einfach so oberflächliche Christen bleiben wollen, die es lernen, die eine unglaubliche Qualität schon hingebracht haben, an einem christlichen Leben nach außen zu führen, die hier gelernt haben, viel äußere Fassade, das, schau doch, wie gut wir sind und wie anders als die anderen, als die Welt, als die böse Welt. So viel davon kann man als christliche Fassade erlernen. Aber dieses innerliche Verzweifeln über sich selber, dieses sich zerbrechen lassen vom Geist Gottes und sich auf sein Angesicht werfen und sagen, Herr, hilf mir, ich bin so ein Sünder. Mein Stolz, mein Eigensinn, meine Einbildung, über mich selber. Erbarme dich, Herr. Verändere mich. Das sucht der Herr an uns. Dass wir uns umgestalten lassen in seinem Bild. Und wir werden wie der Herr Jesus. Das ist die Frucht, die der Vater im Weinberg sucht. Wenn er geht und schaut, haben die Weinstöcke Frucht gebracht? Ja, da. Herrlich. Hier ist Wesen meines Sohnes Jesu Christi sichtbar. Und da ist sie sichtbar. Und da braucht es noch Erziehung. Und er ist beschneidet. Das ist das christliche Leben. Und ich hoffe, dass wir alle dürsten nach diesem Leben und nicht nach einem äußeren Fassadenchrist sein. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, dir ist alles offenbar. Und du hast uns so sehr geliebt, dass du alles verlassen hast, alles hingegeben hast, damit du uns erretten kannst. Aber du hast uns nicht nur in der Theorie errettet, du willst auch den ganzen Weg mit uns gehen, Herr, dass wir in dein Bild umgestaltet werden dürfen. Herr, bitte, komm du mit in diese kommenden Tage. Sprich du zu einem jeden Herzen, dass wir uns prüfen und uns niederwerfen vor dir und bekennen, Herr, in mir ist nichts Gutes. Bitte verändere mich, offenbare mir, wo ich ja enden muss, wo ich bekennen muss, wo ich aufdecken lassen muss. Gib du Gnade, dass ich weitergehen kann als dein Kind, Herr, und auch im Licht wandern kann, wie du im Licht bist, dass wir auch Gemeinschaft miteinander haben und uns fortlaufend reinigen lassen dürfen durch das Blut Jesu Christi. Herr, wir danken dir für deine Liebe zu uns und für die Zukunft, die du uns schenkst, Herr. Bitte lass uns festhalten an deinem Wort. Lass uns festhalten an dir, bleiben in dir, Herr Jesus. Hilf, dass keines abweicht und dass diejenigen, die noch keine feste Entscheidung getroffen, keinen Bund mit dir geschlossen haben und ihr Leben hingegeben haben, dass sie nicht weiter Zeit verstreichen lassen, Herr. Erbarme dich, Herr.